Deutschlandfunk Interview.
Deutschland hat in diesem Jahr 2022 den Vorsitz der G7-Gruppe der demokratischen Industrienationen. Also ist Deutschland Gastgeber des sommerlichen G7-Gipfels. Schloss Elmau, die bayerischen Alpen und die Landschaft, all das bietet einen sehr hübschen Hintergrund für Fotos. Der politische Hintergrund dieses Gipfels, der ist weit weniger malerisch. Krieg, Hungerkrise, schlechte Weltwirtschaft, Klimakrise und weitere Stichworte. Und jetzt begrüße ich am Telefon den langjährigen außenpolitischen Berater von Angela Merkel, den früheren Diplomaten und den heutigen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Morgen, Christoph Heusgen.
Guten Morgen, Herr Gries.
Olaf Scholz hat gestern gesagt, er sehe ein ganz, ganz starkes Signal der Geschlossenheit. Sehen Sie das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja natürlich nicht dabei, aber ich sehe die Bilder. Man bekommt ja mit, wie die Atmosphäre ist. Und das ist mit das Wichtigste bei solchen informellen Gipfeln, dass die auf der gleichen Linie sind, die dieselben Werte, Überzeugungen teilen, dass die zusammenstehen und wenn es Differenzen gibt, die in Freundschaft dann auch begradigen. Aber die Bilder und was man hört aus Elmau, das ist schon sehr positiv.
Die Geschlossenheit hat aber ein Ende, wenn man darauf schaut, wie diese Länder, wie unterschiedlich sie zum Beispiel die Ukraine unterstützen in ihrem Kampf, in ihrem aufgezwungenen Krieg gegen Russland.
Ja, also ich sehe hier nicht, dass es große Unterschiede gibt. Wir sehen doch, dass sie jetzt in den verschiedenen Runden von Sanktionen die Europäer und Amerikaner zusammengestanden haben. Bundeskanzler Scholz hat ja auch darauf hingewiesen, Herr Detjen hat es eben ja auch in seinem Bericht gesagt, dass man da sehr eng sich miteinander abstimmt. Also anders als vor dem Ausbruch des Krieges, als es in der Tat große Differenzen gab hinsichtlich Nord Stream 2, hinsichtlich SWIFT, hinsichtlich Waffenlieferungen, hat sich das nach dem 24. Februar massiv verändert und da stehen die G7 geschlossen da.
Aber wenn man die Listen der gelieferten und noch zu liefernden Waffen vergleicht, die Listen zum Beispiel der Vereinigten Staaten mit der unlängst veröffentlichten Liste der Bundesregierung, sehen Sie da keinen Unterschied?
Es gibt, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, gibt es da schon Unterschiede. Die Vereinigten Staaten machen, was die Quantität anbelangt, sehr viel mehr. Was die Qualität anbelangt, so glaube ich, ist das durchaus vergleichbar, was jetzt an Panzerhaubitze von Deutschland geschickt wird. Das sind schon moderne Ausrüstungsgegenstände. Ich würde mir wünschen, dass man auch rangeht an den Panzer Marder, dass man, der ja gar nicht aus den Beständen der Bundeswehr, sondern der von einem Unternehmen geliefert werden kann, dass man da vorangeht und dass man da auch Führung übernimmt. Aber im Großen und Ganzen sind wir auf einer Linie. Das hat ja auch der amerikanische Präsident, das hat der deutsche Bundeskanzler, haben das ja entsprechend auch öffentlich dargestellt.
Mhm. Herr Heusgen, stellen Sie sich selbst auf einen längeren Krieg ein?
Auf jeden Fall. Es wird einen längeren Krieg geben. Wir sehen ja, dass Putin auch weiter die Schraube anzieht. Putin hält unsere Gesellschaften letztlich für dekadent. Er glaubt nicht, dass wir es durchhalten werden. Er glaubt, dass bei uns die Zentrifugalkräfte bald ansetzen, wenn hier die Energiepreise steigen. Putin gelingt es im Übrigen zusammen mit den Chinesen durch die Verbreitung seiner Sicht der Dinge im globalen Süden dass dort ein völlig anderes Narrativ ist, als dass es bei uns ist. Da gehen Russland und China zusammen vor. Und deswegen ist es so wichtig, dass heute beim Gipfel eben auch Vertreter des globalen Südens dabei sind.
Zentrifugalkräfte in Gesellschaften wirken wahrscheinlich besonders intensiv, wenn es kalt wird. Wie resilient ist die deutsche Gesellschaft, wenn der Herbst und der Winter schwierig werden?
Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft resilient ist. Uns geht es doch allen so. Wenn wir diese furchtbaren Bilder sehen, wenn wir sehen, was hier 1500 Kilometer von Berlin entfernt, was Russland dort macht, was Putin persönlich verantwortet, das Leiden der Menschen, wie er wie eine Walze durch diese Städte im Donbass geht, alles zerstört, auf Menschen keine Rücksicht nehmen, das brutale Vorgehen der Soldaten, diese Bilder, wenn man das sieht. Und ich glaube, dass das einen nicht kalt lässt. Wissen Sie,
also das heißt ja noch nicht, das heißt, entschuldigen Sie, das heißt aber noch lange nicht, dass eine Mehrheit der Deutschen bereit ist, dafür, um es mal so zuzuspitzen, auch zu frieren oder wie Robert Habeck kürzer zu duschen?
Also ich glaube schon, wenn das dargestellt wird, wenn das erklärt wird, warum das gemacht wird, wenn man die Menschen, die jetzt wirklich am Existenzminimum sind, dann auch abfedert, sie unterstützt. Ich glaube, dass da eine Bereitschaft ist. Das wird unterschätzt. Die Menschen sehen, was für ein Leid Putin über die Leute bringt. Und da ist auch eine Bereitschaft da, einen Beitrag zu leisten. Gucken Sie sich doch an, wie viele hier in Berlin, Tausende, Zehntausende von Ukrainern untergekommen sind und wie die Menschen hier auch den Menschen in der Ukraine helfen wollen. Ich glaube, das ist oft ein größerer Solidarität da, als Politiker das glauben.
Jetzt wird wieder viel geschaut und analysiert, wie ist Deutschland in diese Lage gekommen. Sie haben als außenpolitischer Berater von Angela Merkel diese Politik über lange Jahre mit begleitet und mit beraten. Im Spiegel werden Sie so zitiert, Sie seien zu sorglos gewesen mit Blick auf die deutsche Abhängigkeit von russischem Erdgas. Spüren Sie eine Mitverantwortung?
Also man ist natürlich, wenn man in einer Teil einer Regierung ist und sei es als Beamter, ist man natürlich immer mitverantwortlich. Man gibt seinen Rat zu bestimmten Situationen und dann werden politische Entscheidungen getroffen. Ich glaube auf der anderen Seite, dass vor allen Dingen in dem Bereich in den letzten Jahren, in dem ich verantwortlich war, das waren die Verhandlungen von Minsk, das war auch der Versuch umzusetzen, eine diplomatische Lösung, die Bemühungen, die Sanktionen innerhalb der EU, dass wir geschlossen bleiben. Ich glaube, da hat die Regierung Merkel sehr viel erreicht und ist auch zu Recht da auch immer in die Führung gegangen bei diesen Themen, bei Verhandlungen, bei Sanktionen. Ich glaube, im Hinblick auf dieses Echo auf den russischen ersten Angriff, da haben wir das gemacht, was möglich war. Wir haben es ja auch auf eine politische Schiene gesetzt, dass Putin dann anschließend jetzt alles internationalem Recht dann in die Tonne haut, das kann man nicht der Bundeskanzlerin Merkel in die Schule schieben.
Und gleich nach 2014 ist dann ja Nord Stream 2 beschlossen worden. Angela Merkel hat sich zweimal jetzt geäußert, auch zu ihrer eigenen Rolle. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass sie sich da rausredet. Ist das auch Ihr Eindruck?
Wissen Sie, wenn wir zurückgehen auf 2015, wenn wir hatten die Verhandlungen mit Russland waren, dann wirklich auf einen diplomatischen Weg gebracht. Wir hatten eine Energiesituation mit dem Ausstieg aus dem Nuklear und man überlegt, in welche Richtung geht man. Und dann kam es dann zu Abwägungen. Und dort ist vor allen Dingen von Wirtschaftsseite sehr stark gedrängt worden auf Gas. Und dann, es gab natürlich auch außenpolitische Überlegungen, die in eine andere Richtung gingen. Und dann ist dann die Entscheidung im Wesentlichen auch nach Brüssel gegeben worden, gesagt haben, wenn das mit europäischem Recht vereinbar ist, dann machen wir das. Wenn es nicht ist, dann machen wir es nicht. So ist die Entscheidungsfindung seinerzeit gelaufen.
Herr Heusken, Sie haben vollkommen zu Recht auch angesprochen, die Gäste, die heute zum Beispiel kommen nach Schloss Elmau, das sind zum Beispiel die Regierungschefs von Indien, von Indonesien, auch vom Senegal. Der Präsident vom Senegal vertritt die Afrikanische Union. Der Senegal hat dort den Vorsitz. Es hat sich in den vergangenen Monaten des Krieges gezeigt, dass etliche dieser Länder, zum Beispiel Indonesien, zum Beispiel Indien, zum Beispiel auch der Senegal, gar nicht so automatisch der Position des sogenannten Westens folgen. Viele wollen Russland nicht eindeutig verurteilen. Warum ist die Schar der Verbündeten so klein?
Ja, das ist ein Phänomen, das man nur mit Kopfschütteln aus unserer Sicht mitbekommt. Aber wenn man mit Vertretern dieser Länder spricht, und ich war ja 4 Jahre Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen und habe viele Kontakte in diese Länder. Dort gelingt es Russland und China in vielem zu sagen, also erstens diese Ernährungsknappheit, die wir jetzt haben, das ist aufgrund der westlichen Sanktionen. Oder dann heißt es oft, ja, ihr seid jetzt so hart gegenüber Russland, als wenn Russland die Ukraine überfällt. Wo wart ihr denn, als die USA den Irak im zweiten Irakkrieg überfallen hatten? Beides hat gegen internationales Recht verstoßen. Und wir sind jetzt praktisch die Opfer eures Krieges, USA gegen Russland, West gegen Ost. Und deswegen plädiere ich so sehr immer, dass wir nicht über den Westen sprechen, sondern wir müssen heute sprechen über das internationale Recht. Wer steht zusammen? Wer verteidigt die Vereinten Nationen? Wer verteidigt die Charta? Und vielleicht, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, mit dem man mit diesen Ländern auch viel mehr reden muss.
Jetzt haben wir nur noch eine halbe Minute, aber die Frage schon noch. Ja. Vielleicht liegt es im Falle der Länder Afrikas auch daran, dass sich die Europäer einfach jahrhundertelang aufgeführt haben wie die Axt im Walde.
Ja, also viele Länder haben das dort gemacht, viele haben sich auch dort neokolonialistisch verhalten. Und was wir gemacht haben, und das müssen wir uns auch als Deutschland eingestehen, wir haben Afrika vernachlässigt. Wenn Sie in ein beliebiges afrikanisches Land gehen, gibt es dort 100-mal mehr chinesische Diplomaten als Deutsche. Und da muss man auch was ändern.
Sagt Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Danke für das Interview heute Morgen bei uns.
Gerne, Herr Gries.